So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast des Archäologischen Museums in Hamburg. Mein Name ist Kerstin Tolkien und wir haben heute auch wieder sehr spannende Gäste dabei und sprechen über die neueste Sonderausstellung. Neben mir sitzen hier Herr Professor Weiß, der Direktor des Museums, und auf der anderen Seite Herr Professor Friede, einer der zwei Kuratoren. Herr Friede, möchten Sie sich den Hörern einmal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Klaus Friede, ich bin Kurator, international tätig, außerdem in der Lehre an der Lettischen Kulturakademie in Riga für die Bereiche digitale Kommunikation und Kulturwirtschaft zuständig. Und nebenher, weil man ja sonst nicht zu viel zu tun hat, bin ich auch noch Leiter eines Feuilletons in Hamburg, eines Online-Feuilletons namens Kulturport.
Ah, das klingt sehr spannend. Sie haben gemeinsam mit Matthias von Macquart die Ausstellung kuratiert, Syrien, Fragmente einer Reise, Fragmente einer Zeit. Das war schon die zweite mit Fotografien von Yvonne von Schweinitz. Wie sind Sie auf die Fotografin gekommen? Wie haben Sie sich kennengelernt?
Wir sind mit ihr bekannt geworden über einen Cousin von ihr. Ich hatte mit Matthias von Macquart gemeinsam eine Ausstellung über das historische China kuratiert. Und da kam dieser Cousin auf uns zu und erzählte von einer fotografierenden Cousine und ob wir nicht mal die Bilder angucken wollen würden. Und wie das so ist mit fotografierenden Cousinen, unsere Begeisterung hielt sich zunächst einmal in Grenzen, weil wir solche Anfragen doch des Öfteren bekommen. Aber als er erzählte, wo sie dann war und wann sie wo war, dachten wir, wir gucken uns das mal an und sind gemeinsam nach Essen gefahren, an der Ruhr, wo sie seinerzeit noch lebte, und haben uns in ihrem Archiv durch dicke, braune Umschläge, Kontaktbögen, Vintage Prints und auch Negative durchgearbeitet und haben gedacht, wow, das ist ja hochinteressant, hochspannend, zumal keine der Umschläge, keine der Fotos, keine der Negative abgezogen worden sind zur heutigen Zeit und mal gezeigt worden sind der Öffentlichkeit. Und da hat sich dann eben auch aus tagesaktueller Sicht dann Afghanistan angeboten durch natürlich auch die politische Situation. Und wir konnten eben eine Ausstellung zusammenstellen mit 70 Arbeiten aus dem Jahr 1953 und ihrer großen Reise in den Hindukusch bis Pakistan.
Spannend, ja, das sind wirklich ungewöhnliche Reisen für die Zeit. Sie waren in den 50er und 60er Jahren in der Region unterwegs. Wie kam es eigentlich dazu, dass Frau von Schweinitz dahin gereist ist? Was war sie für eine Persönlichkeit? Was hat sie dazu motiviert, diese Reise zu unternehmen und da zu fotografieren?
Das sind gleich so viele Fragen auf einmal. Ich fange mal damit an, dass sie in Freiburg im Breisgau lebte, Anfang der 50er Jahre. Und dort studiert hat. Kunstgeschichte, Romanistik. Sie war eine Übersetzerin, hat auch einige Publikationen aus der Zeit ins Deutsche übersetzt, aus dem Französischen, und hatte von ihrem Vater eine Kamera geschenkt bekommen. Und ich glaube, da gibt es einige vergleichbare Biografien von Frauen der 30er, 40er, 50er Jahre, die Kameras geschenkt bekommen haben. Jedenfalls kolportiert man das. Und sie hat sich dann begeistert für die Fotografie und hatte dann Anfang der 50er Jahre, 51, 52, erstmalig einen Auftrag bekommen, von Schweizer Verlagen durch den Maghreb zu reisen, um dort für ein Sammelband Wir reisen in den Maghreb Fotografien zu machen, schwarz-weiß. Und dadurch, dass sie eben sehr gute Fotos mit zurückgebracht hat, ist der Verlag ihr auch treu geblieben. Und so hat sie immer wieder Aufträge bekommen für solche Reisebände und Länderbände zu fotografieren.
Ah, das heißt, sie war richtig professionelle Reisefotografin im Auftrag eines Verlages. Bestand denn damals ein generelles Interesse an der Region, jetzt am Nahen Osten, am Hindukusch, Afghanistan und auch an Syrien? War das was, was die Verlage gern genommen haben, was das Publikum spannend fand zu dieser Zeit?
Ja, sehr offensichtlich, weil wenn man sich mal in der Bibliografie umschaut, dann sieht man sehr viele Bände in den 50er Jahren, die entstanden sind mit den Themen Asien oder der Vordere Orient oder Maghreb oder eine Reise von Ost nach West und wie sie alle hießen. Und offensichtlich war das auch ein Verkaufsschlager in der Zeit, denn direkt nach dem Krieg war zunächst einmal Reisen nicht unbedingt angesagt und auch nicht das primäre Ziel, zumal nicht in Deutschland. Da ging es um andere Themen, wie wir wissen, aber international, und der Schweizer Verlag hat natürlich international publiziert und mehrsprachig publiziert. Das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil gewesen. Mhm.
Sehr interessant. Ja, wie schlägt sich das in den Fotografien nieder? Welche Themen werden da bearbeitet? Also was hat sie gezielt? Gewisse Szenen fotografiert, gewisse Personen? Woran bestand da das Hauptinteresse auch bei ihr als Fotografin? Was steht da im Mittelpunkt der Fotografien?
Also ich glaube nicht, dass sie ein bestimmtes Genre herausgegriffen hat, sondern sie ist einfach ihren Interessen zunächst einmal nachgegangen. Es gibt eine Entwicklung von 1952 bis 1960, die auch in dieser Ausstellung hier in Harburg gut nachvollziehbar ist. Also auch eine Qualitätssteigerung und ihrer professionellen Handhabung. Aber sie hat sowohl Menschen fotografiert, Straßenszenen, sie hat Baudenkmäler fotografiert, sie hat aber auch ganz bewusst Dinge fotografiert, die jetzt ein normaler Reisefotograf nicht unbedingt aufgenommen hat. Sie hat nämlich zum Beispiel mehrere Filme, wenn wir auf Syrien kommen, von den archäologischen Ausgrabungsarbeiten in Palmyra, in der Wüstenoase Tadmur, geschossen. Und die sind natürlich heute von großem Wert. Ich glaube nicht, dass sie schon damals von großem Wert waren, weil die sind so in einem Ordner gewesen, der jetzt eher so Richtung nicht zeigbar, oder die habe ich zwar gemacht, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich präsentieren würde. Das heißt, sie hat eine sehr große Bandbreite an Themen gehabt, und sie hatte eine ganz bestimmte Art, sich Menschen zu nähern. Sie dürfen nicht vergessen, wir reden von den 50er Jahren, und sie reiste durch islamische Länder. Und es war nicht eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen sich auch Männern nähern konnten. Sie hatte den Vorteil, dass sie Frauengruppen ohne Probleme fotografieren konnte, aber nicht unbedingt diese männlichen Kontexte. Aber das hat sie geschafft. Sie hatte einen Charme, und sie hatte bis ins hohe Alter, und sie hatte eine unglaubliche Neugierde an Menschen. Mhm. Das hat man auch gemerkt. Sie ist auf die Menschen zugegangen in einer ganz natürlichen Art und Weise, aber auch immer mit dem notwendigen Respekt. Und auch das sieht man sehr deutlich in der Ausstellung.
Das war noch eine Zeit, wo man in der Region westliche Touristen nicht so viel gewohnt war. Heutzutage geht jeder mit dem Rucksack auf Reisen, Männer wie Frauen.
Und ja, wobei man sagen muss, die Orientliebe in Europa wuchs ja schon bereits im 18. Jahrhundert sehr stark, im 19. Jahrhundert war das dann nochmal eklatant. Wir sehen das auch in der Literatur, in der Musik, die Opern, in den Gemälden dieser Zeit. Und es gibt natürlich auch dann frühe Reisen, die berühmte Orientreise von Macaulay und Moyet nach Algerien und so weiter. Es gibt schon gewisse Vorbilder, auch im Bereich der Fotografie mit Ella Maillard und der Schweizer Journalistin Schwarzenbach aus Zürich, die bereits in den 30er Jahren auch per Auto bis in den Hindukusch gereist sind und auch durch Syrien gereist sind. Oder Nicolas Bouvier beispielsweise mit seinem Fiat 500, mit seinem Topolino, dann in den 40er Jahren. Also es gibt ein paar Vorbilder, die es da gegeben hat. Aber sie gehört ganz klar in diesen Kontext dieser Reisefotografen. Und deswegen zitiere ich die gerade genannten eben auch gerne, weil sie wirklich in einer chronologischen Reihe zu diesen steht.
Und sie hat sich vielfältig interessiert, also das heißt, wir haben Straßenszenen, wir haben Architektur und eben auch diesen archäologischen Aspekt, was ja für uns als archäologisches Museum sehr spannend ist, das auszustellen. Und gerade der Syrien-Schatz ihrer Fotos ist jetzt das erste Mal der Öffentlichkeit zugänglich, richtig?
Korrekt. Also vorher gab es eine Station in dem Museum Fürstenfeldbruck, aber sie sind erstmalig gezeigt. Und das macht eben auch diesen Schatz, so wie ich das nenne, auch wirklich zu etwas Besonderem. Und insbesondere in den Verwicklungen, die wir im Moment in der Syrien-Frage eben haben.
Genau, das macht es besonders spannend. Und Sie hatten die Syrien-Bilder, als Sie sozusagen den Fotoschatz gesichtet haben, zunächst gar nicht so auf dem Tapet und haben das dann im Kontext der aktuellen politischen Lage dann nochmal da reingeschaut und waren überrascht von der guten Qualität dieser Aufnahmen und von der Vielfalt der gezeigten Motive und der gezeigten Orte. Wir haben ja sozusagen eine kleine Rundreise durch Syrien inklusive historisch und archäologisch relevanter Orte, die wir da in der Ausstellung in Schwarz-Weiß-Fotografien präsentieren dürfen.
Ja, die Besucher reisen quasi mit, und zwar auf der gleichen Reiseroute vom Libanon, Beirut über den Anti-Libanon, das Gebirge kommt nach Damaskus, gen Norden mit Abstechern in die Wüstenoase Palmyra und ins Alawitengebirge zur Burg Krak de Chevalier, zur Kreuzritterzeit errichtet, bis an die türkische Grenze. Und jetzt habe ich gerade die Frage, den ersten Teil Ihrer Frage nicht mehr im Kopf.
Ja, dieser Fotoschatz, der genau, da jetzt gehoben werden konnte,
danke,
sozusagen.
Danke, ja, der Fotoschatz. Also sie hatte mich zu Lebzeiten, sie ist 2015 verstorben. Yvonne von Schweinitz war sehr daran interessiert, mir ihre Israel-Fotos zu zeigen, die natürlich auch als Thema sehr interessant ist, weil Israel 1949 gegründet worden ist und in das frisch gegründete Israel dann mit jungen Fotos von einer jungen Deutschen, das ist ja auch wiederum was, eine besondere Situation. Also sie sprach aber nie von ihren Syrien-Fotos. Und erst im Nachhinein durch den Nachlassverwalter Ludwig von Moltke, der sagte, gucken Sie sich mal die Syrien-Bilder an. Die sind, das Kontingent ist relativ groß und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas ist, was sie interessieren könnte. Und dann sind Matthias von Markert und ich nach Berlin gereist und haben uns eben diesen wunderbaren Fundus angeguckt und wir sind mehr oder weniger von einer Ohnmacht in die andere gefallen. Und gleich hinterher noch einmal, als wir nämlich die Fotos dem DAI, dem Deutschen Archäologischen Institut, präsentiert haben, die auch gesagt haben, meine Güte, das ist ja ein Schatz, wunderbar. Ja.
Gerade wenn auch Ausgrabungsfotos dabei sind und aus Palmyra zum Beispiel Fotos eben antiker Städten, die jetzt leider durch den Bürgerkrieg nicht mehr erhalten sind. Das ist dann ein fotografischer Schatz für den Archäologen, vielleicht auch für den Wiederaufbau. Wie sehen Sie das? Ist das was, was man verwenden kann?
Wissen Sie, Fotoarchive sind seit Entstehen der Fotografie, seit Anfang des 19. Jahrhunderts von unschätzbarem Wert, weil zwar ist das immer nur ein Ausschnitt der Welt und es sind Dinge, die herausgehoben werden, aber sie erzählen eine Geschichte und in der Serie nochmal ganz besonders. Deswegen sind Fotoarchive und auch so ein Archiv von Schweinitz von unschätzbarem Wert, weil sie sind auch Teil des kulturellen Gedächtnisses Syriens, aber auch unseres, weil es gibt immer wieder Querverbindungen. Wir stehen ja nicht wie der Heilige Geist plötzlich kommend vom Himmel mit dem Flämmchen erleuchtet da, sondern wir sind Teil unserer Geschichte und wir müssen uns auch selber immer wieder verorten. Wo sind wir, wo stehen wir, wo kommen wir her und was machen wir da eigentlich? Einige machen das mehr, einige machen das weniger, aber auch das ist eine Chance in der Ausstellung, sich auch in dieser Richtung das Flämmchen zu ergattern.
Ist das das, was Sie sich auch wünschen, dass der Besucher das mitnimmt, dass er sich damit auseinandersetzt, die syrische Kultur, unsere Kultur? Vielleicht haben wir auch Gäste aus Syrien, die das sehen und das als Identifikationsfläche sozusagen nutzen, diese Fotos, Orte, die sie vielleicht jetzt lange nicht besuchen konnten oder die es so leider nicht mehr gibt.
Ja, es ist einer von vielen Wünschen, die ich natürlich habe. Und man muss immer gucken, wen möchten wir ansprechen. Mhm. Und neben dem deutschen Hamburger Publikum sind es natürlich auch die syrischen Flüchtlinge, die hierher gekommen sind, weil für sie, und das habe ich auch bei der Ausstellungseröffnung sehr sensibel wahrnehmen können, wie viel den Syrern das bedeutet, dass wir uns mit ihnen, mit ihrer Kultur, mit ihrem Land und mit dem, was war, beschäftigen und auch genau diese Punkte heraussuchen und herausfiltern, wo denn die Gemeinsamkeiten sind. Und die Gemeinsamkeit ist auch nicht nur in den Baudenkmälern in unserer Geschichte zu sehen, sondern auch in der Tatsache, dass Syrien immer durch die Jahrtausende hindurch ein Land für Migranten gewesen ist. Mhm. Ja, also auch da gibt es eine bestimmte Haltung gegenüber dem Fremden. Und wir neigen ja manchmal dazu, in Europa oder im Westen Belehrungskulturen zu sein. Ich finde, dass uns auch es ansteht, Lernkultur zu sein, dass wir eben auch von den anderen lernen sollten und müssen und nicht nur immer sagen, um Gottes Willen, bloß nicht das Fremde, bloß nicht das andere. Auch das steckt natürlich in dieser Ausstellung drin und auch das wäre ein Wunsch, dass sich das vermittelt und transportiert.
In diesem Orientalismus, das Orientinteresse derzeit, das ist so die eine Perspektive, aber andererseits sind es auch generell kulturelle Merkmale, das Zusammenleben von Menschen in Städten und die Architektur und das auch so ein bisschen das immaterielle Erbe, was auf jeden Fall bleibt von der syrischen Kultur, auch wenn jetzt materiell einiges zerstört wurde.
Exakt.
Es bewahren solche Fotografien dann schön das Gedächtnis der Menschen und bieten für die Leute hier eben einen wunderbaren Einblick, weil das auch eine Welt ist, die es eben so nicht mehr gibt, wo man die Chance hat, das noch zu erfahren und darüber ins Gespräch zu kommen.
Ja, und Sie glauben gar nicht, wie viele Personen mich angesprochen haben bei der Eröffnung, dass sie auch in Syrien gewesen sind. Also unglaublich viele haben Syrienreisen gemacht vor 2011, vor der, ich nenne das jetzt mal, der großen syrischen Katastrophe. Und das ist ja schon fast apokalyptisch, was da abgegangen ist oder abgeht.
Sie zeigen auch Fotos, Luftbildaufnahmen vorher, nachher von Aleppo, meine ich?
Von Aleppo, richtig. Von also es handelt sich um zwei Aufnahmen von UNOSAT, der UNO, die zeigen quasi ein Vorher-Nachher-Bild. Also 2011 die Situation und eine Situation Ende 2014, wobei man sagen muss, 2018 würde das Foto auch schon wieder ganz anders aussehen, aber es zeigt die ungeheuren Zerstörungen. Und es ist eben nicht so in der Erinnerung der Älteren, wenn man über Berlin die Flüge sieht, 1945, wo da noch hohle Fassadenzähne herausragen. Diese Bomben, die da verwendet worden sind, sind Bomben der totalen Zerstörung. Sie sehen Dreck, Staub und sie können nicht mal mehr Straßenzüge erkennen. Und das wird eben auch deutlich, das Ausmaß dieser Zerstörung. Und dieses eine Foto 2014 erzählt eine Geschichte, die uns im Herzen wehtun müsste.
Die Bilder, die Yvonne von Schweinitz gemacht hat, können dann zum Teil helfen, diese Straßenzüge zu rekonstruieren oder sich da wieder reinzufühlen und es vielleicht, wenn Frieden herrscht, dann wieder in den Zustand zu versetzen?
Ihre und viele andere natürlich. Mhm. Also es gibt ja den Syrian Heritage Fund und die arbeiten genau daran, mit vielen Archiven, mit vielen Fotografen, mit vielen Dingen, die sie zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und die syrischen Kollegen, höre ich, die Archäologen sind auch schon kräftig dabei, bevor die großen Bulldozer kommen und alle schön zur Seite schieben, beispielsweise den Minarettturm der Umayyaden-Moschee in Aleppo zu nummerieren, weil der ist eingestürzt, durch eine Bombe getroffen und da niedergestreckt.
Ja, im Vergleich zu den heutigen Bildern aus den Nachrichten wirken die Fotografien, die wir betrachten dürfen, beinahe idyllisch. Das ist ja noch so wirkliches Stadtleben, Straßenszenen. Und es ist aber alles in Schwarz-Weiß, richtig?
Es ist nicht alles in Schwarz-Weiß. Wir haben Farbdias in Ihrem Nachlass gefunden aus dem Jahr 1960 und haben diese aber nicht eben als Farbbilder abgezogen, sondern die Idee der Projektion, die ja dem die ja innewohnt, haben wir über eine Projektion auf einen großen Flatscreen in die heutige Zeit versetzt. Und es sind 120 dieser Farbdias zu sehen, die der gleichen chronologischen Fahrtroute entsprechen, wie auch die Schwarz-Weiß-Aufnahmen gehängt in der Ausstellung zu sehen sind.
Mhm. Das heißt, man kann theoretisch so eine Art Dia-Abend mit den Bildern von Frau Schweinitz nochmal erleben.
Ja, einen ganzen Abend füllt es jetzt nicht, aber zumindest doch einige Minuten. Und wer Zeit hat, der sollte sich vor den Screen platzieren, vor dem Bildschirm setzen und ganz in Ruhe dann die 20 Minuten anschauen, dieser 120 Aufnahmen.
Und in das Syrien der 50er und 60er Jahre eintauchen.
Genau.
Worauf dürfen wir uns noch freuen im Rahmen der Ausstellung? Was ist da noch geplant?
Geplant sind Kuratorführungen. Mein Kollege Matthias von Markert und ich bieten sehr, sehr gerne diese Kuratorführung an. Das findet immer an unterschiedlichen Sonntagen statt, frühen Nachmittag. Also wer Lust hat, sollte auf die Homepage gehen und sollte unbedingt
an einer solchen Führung
auch teilnehmen. Es gibt dann noch einen Filmabend am 8. und 9. Mai. Mit dem Flimmern. Und da wird ein Dokumentarfilm gezeigt über die, von einem der großen, muss man sagen, Dokumentarfilmregisseure Syriens, über die verschiedenen Landreformen und Bodenreformen, die es in Syrien gegeben hat. Und zwar auch in der Zeit, in der Frau Schweinitz dort gereist ist. Und da gibt es viel zu sagen, weil diese Landreform war ein großer Versuch, eigentlich ein sozialistischer Versuch, ist aber kläglich gescheitert und in den 80er Jahren dann wieder bereinigt worden.
Ah, okay. Und das lässt sich in den Fotografien noch erkennen, dass das...
Nein, das kann man so nicht. Das kann man so nicht. Man kann sehr viel in diesen Fotografien erkennen, auch etwas über die politischen Verwicklungen und Entwicklungen Syriens, weil die Fotos aus dem Jahr 1960 sind eben nicht nur Syrien, sondern damals Vereinigte Arabische Republik, nämlich das Zusammengehen mit Ägypten unter der Führung des damaligen ägyptischen Staatspräsidenten eines panarabischen Versuchs, der auch Jordanien und den Irak mit beinhalten sollte. Aber es ist dann eben gescheitert, das Ganze. Und Syrien ist dann nach einem Militärputsch Anfang der 60er auch wieder als Einzelnation erkennbar.
Das heißt, es war auch eine politische Umbruchssituation, in der sie dann da.
Ja, aber diese Bodenreform, das kann man nicht wirklich an den Fotos, also da muss man schon ein absoluter Experte sein, um an Feldgrößen etc. das ablesen zu können.
Okay, gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern über die Ausstellung noch sagen möchten, was Sie auf jeden Fall mitgeben möchten?
Ja, ich würde gerne die Neugierde wecken, dass möglichst viele Besucher diese Ausstellung sehen und das entsprechend auch weitertragen. Und dank der digitalen Mittel funktioniert das ja auch schon sehr gut. Das konnte man jetzt auch schon im Vorfeld und während der Eröffnungszeit sehr gut nachverfolgen. Also kommen Sie gerne, herzliche Einladung.
Prima, ja, also ich bin auf jeden Fall neugierig. Ich habe es allerdings auch schon gesehen. Herr Weiß, mögen Sie noch zur Perspektive des Archäologischen Museums auf die Ausstellung, was das für uns besonders interessant macht, diese Fotografien zu zeigen, dass wir hier der erste Ausstellungsort sind. Was bedeutet das für das Archäologische Museum?
Wir werden ja auch sehr oft gefragt, ob wir Fotoausstellungen zeigen wollen. Mhm. Allerdings sind das dann, ähnlich wie Herr Frieder es vorhin angedeutet hat, meist engagierte Hobbyfotografen, die gern mal in einem Museum ausstellen würden. Und dann sind das irgendwelche Fotografien zu irgendwelchen Themen aus irgendwelchen Regionen. Hier aber ist das Kernthema unseres Archäologischen Museums. Mhm. Denn einerseits sind allein schon diese Fotos wie ein archäologischer Schatz an sich gehoben worden im Archiv, auch die Vermittlung, das zur Blüte bringen dieser Bilder gleicht einer archäologischen Recherche. Das ist das eine. Das andere ist natürlich schlichtweg das Motiv, die Region, um die sich dreht, Syrien, wo unser Museum eine lange Tradition hat, da wir uns schon in den 80er und vor allem 90er Jahren thematisch mit Aleppo, mit Damaskus, mit Tal Mumbaka und anderen Metropolen der Region gekümmert haben, denen wir eine große Plattform bezogen auf die Vorgeschichte, Bronzezeit bis hin zur Eisenzeit geboten haben, sodass das natürlich eine inhaltliche Fortsetzung unserer Thematik ist. Zum Dritten muss man aber auch sagen, dass obwohl die Motive erst 65 Jahre alt sind, sie ihrerseits auch schon wieder reine Archäologie sind. Mhm. Denn das finden Sie auch als Definition im Denkmalschutzgesetz, dass beispielsweise ein Bodendenkmal ein Denkmal ist, dessen Erforschung nur noch mit archäologischen Mitteln möglich ist, wo also die archäologische Erkundung die Lebensumstände dieser Zeit zu rekonstruieren vermag. Und die Bilder, die wir sehen, zeigen eine vergangene Zeit, eine untergegangene Kultur, die so nicht mehr rekonstruierbar ist. Das ist also zwar erst im 20. Jahrhundert fotografiert und dokumentiert, aber eine untergegangene Kultur, und zwar vom Lebensrhythmus, von der Lebensgewohnheit her, das, was wir auf den Bildern sehen, dieses orientalische Bazar und Markttreiben, ist in der Form so nicht mehr möglich und die Orte, die wir sehen, existieren nicht mehr. Insofern ist das, obwohl es leider erst keine 100 Jahre alt ist, eine archäologische Dokumentation einer untergegangenen Epoche und Kultur. Also ist das Archäologie im Wortsinne und drum wunderbar aufgehoben im Archäologischen Museum Hamburg. Und da sind wir natürlich ganz glücklich, dass sich diese Kombination ergibt, weil eine archäologische Ausstellung nicht immer nur Scherben, Tontöpfe, Faustkeile präsentieren muss, sondern gerade auch diese Brücke durchaus schlagen kann. Da haben Sie vorhin die Farbbilder auch angesprochen, die ich deshalb ganz besonders charmant und beeindruckend finde, denn in unseren Köpfen findet ja der Erste Weltkrieg sowieso, aber auch der Zweite Weltkrieg beispielsweise und eigentlich selbst noch die frühen 60er Jahre in den Familienalben nur in Schwarz-Weiß statt. Ja. Und alles, was im Kopf in Schwarz-Weiß ist, ist verdammt lang her und geht mich eigentlich gar nichts an. Es war ja Opas Krieg, Uropas und dann sind wir schon in der Steinzeit. Schwarz-Weiß durch die Farbänderung geht uns das persönlich meist nichts mehr an. Aber diese Bilder, wo Yvonne von Schweinitz quasi zwei Kameras in der Hand hielt und dasselbe Motiv einmal in Farbe, einmal in Schwarz-Weiß aufgenommen hat, durch die Farbaufnahmen lebt das Ganze plötzlich. Mhm. Sie kennen ja diese aufwendigen Verfahren, wo man Filme des Ersten und Zweiten Weltkriegs für Guido Knopps Dokumentationen im Fernsehen nachkoloriert. Oh, und plötzlich lebt Hitler und plötzlich läuft Göring in Farbe ins Bild und man ist der Sache viel näher dran. Wir brauchen hier nicht nachzukolorieren. Die Bilder sind in Farbe da und da passiert aber wirklich plötzlich etwas. Selbst den Rundgang, wenn man gemacht hat, der hängenden Bilder in der Ausstellung und sich dann diese Diashow auf dem Großbildschirm ansieht, dann werden die Bilder plötzlich nochmal viel, viel lebendiger. Und dann ist es für uns Archäologen umso spannender, weil es immer noch Archäologie ist, die aber plötzlich in Farbe stattfindet. Also wir kommen mit der Ausstellung sehr, sehr, sehr nah dran, auch an das, was wir mit großer Mühe zu vermitteln versuchen, nämlich Emotionen zu schaffen und die Brücke in die Gegenwart und die Brücke in die ganz persönliche Lebenssituation des Betrachters zu schlagen. Das ist mit Scherben extrem schwer, das ist mit Fotos leichter, das ist in Schwarz-Weiß schwieriger, das gelingt in Farbe. Und die Ausstellung bietet alles zusammen, drum auch ein Glücksfall für uns und wir freuen uns sehr über die Kooperation.
Ja, prima, das ist wirklich sehr spannend. Man wird durch die Farbfotos reingezogen und bekommt wirklich einen ganz anderen Bezug und fühlt sich sozusagen mittendrin in dieser vergangenen Kultur. Das ist ja im Grunde dann Neuzeitarchäologie, was jetzt nach Ende des Bürgerkrieges dann da passieren wird, oder?
Ja, Sie fragten eben nach einem Wunsch. Ich habe zum Beispiel noch einen weiteren Wunsch. Das wäre, den Katalog entweder zu bestellen oder aus der Ausstellung mitzunehmen. Es ist ein besonderer Katalog, denn er ist sehr aufwendig gedruckt worden im Duplex-Verfahren, zwei Farben. Und auch die Farbabbildungen sind teilweise dort zu finden mit sehr vielen Informationen. Und es lohnt sich. Für 12,80 € ist er auch im Online-Shop zu bekommen. Und außerdem für die Liebhaber von Schwarz-Weiß-Fotografie, es gibt eine Edition, die auch zu erwerben ist und die auch über das Museum dann bestellt werden kann.
Das heißt, man kann sich Abzüge der Fotos dann nach Hause ins eigene Wohnzimmer
holen? Ja, einige Motive sind ausgewählt worden für die Edition, aber wenn jemand sagt, in dieses Bild habe ich mich unsterblich verliebt, ist es möglich, das zu bekommen? Dann können Sie sagen, ja, es ist zu bekommen.
Sehr schön, prima. Das ist eine tolle Gelegenheit für alle, die nicht in die Ausstellung kommen. Also holen Sie sich den Katalog, bestellen Sie sich den oder schauen Sie persönlich vorbei. Wir freuen uns. Ja, ich danke Ihnen für die Einblicke. Das war auch für mich viel Neues über die Fotografin, über die Ausstellung. Herzlichen Dank und ich hoffe, dass durch diesen Podcast dann ganz viele Gäste zusätzlich noch in die Ausstellung kommen. Es lohnt sich, kommen Sie auch gern zur Kuratorenführung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gesprächspartnern und bis auf Weiteres, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.